Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute setzen wir die Plauderei über Musik in und aus früheren Zeiten fort, hier in dieser etwas leichteren Sommerepisode. Und zwar ist heute unser Gast, euch oder einigen vielleicht auch noch gut in Erinnerung, nämlich Christian Gredig, lange Zeit auch die Musikbeiträge für diesen Podcast hinzugefügt, beigesteuert. Und er wird heute natürlich mit mir, aber vor allen Dingen mit Bernd Nigbur, dem jetzigen Musikautor hier dieses Podcast, ja, so etwas über die Musik plaudern aus früheren Zeiten, aber auch wie vielschichtig und wie weit gefächert eigentlich so die Erinnerungen auch an Musik aus früheren Zeiten war und welche netten kleineren Geschichten es dazu gibt. Ja, ich freue mich, wenn ihr euch freut.
Gerade auf dem Hinweg hier habe ich auch nochmal überlegt und gestern auch nochmal ein bisschen nachgeforscht, wo ich überhaupt das erste Mal so Musik als etwas wahrgenommen habe, was mehr ist als das reine Gedudel, was da ist. Und wie fiel dann ein Mr. Tambourine Man? Ne? Du bist ja Fan von Bob Dylan auch, aber dann die Version von den Birds, die 1965 oder so rauskam. Ich weiß, das war für mich wie so ein Türöffner. Als ich dieses Lied gehört habe, ich weiß auch noch genau wo, bei dem Cousin von meinem Vater in Bochum waren wir zu Besuch, der hat ein Tonband. Das war ja damals musste man Musik fangen, indem man im Radio hört. Und der hat ein Tonband. Und man könnte die Stücke mehrmals anhören und so weiter. Und da waren wir am Wochenende zu Besuch und ich hörte dieses Lied. Und das war für mich wie so ein Öffner, dass Musik mehr ist als einfach nur so ein Geduld. Und das war gleich verbunden mit einem Gefühl. Und so ist mir das später dann auch, also mit zehn Jahren. Mit 10 Jahren. Ich meine, da haben wir noch keine Partys gefeiert, aber da war schon sowas, die Musik spielte dann eine immer wichtigere Rolle. Dass man sich am Wochenende, wenn man wusste, die Hitparade kam, um Samstag um 19 Uhr ans Radio setzte, in der Hoffnung, dass das Lied, was man gut fand, dass das gespielt wurde, weil anders war es nicht verfügbar. Es sei denn, man hatte das Geld, um eine Single zu kaufen. Das hatte ich damals nicht. 5 D-Mark für 4 D-Mark 95 für eine Single war für mich nicht drin. Und so ging das dann weiter. Dann das nächste war dann, mit 12 Jahren waren wir an der Ostsee und auf dem Campingplatz und da stand eine Musikbox und die jungen Leute schmissen da Geld rein und ich weiß noch Penny Lane von den Beatles und Little Tin Soldier von Small Faces und ich habe davor vor dieser Musikbox gestanden und habe immer gewartet, dass meine Lieder kamen, die mir gefielen. Also das ist sofort, ihr merkt das ja beim Erzählen auch so, das ist sofort mit Gefühlen auch verbunden. So zieht sich das dann durch. Hinterher war es dann die Partys.
Dieses Musikbox-Erlebnis hatte ich auch. Die Milch war neben der Schule, hatte eine Musikbox. Und das war ein zentraler Ort. Und da gab es noch so eine andere Kneipe, Lamotte, ich weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich nicht. Da ging man halt hin, trank eine Cola und wenn man Glück hatte, kam aus der Musikbox.
Die Kings.
Das war früher. Ich bin ja etwas älter als ihr. Aber ja, das war auch, ich will nicht sagen, ein Erweckungserlebnis, aber die Musikbox war unheimlich wichtig. Du sagst, also, man hatte halt nicht das Geld, sondern ich gehe mal schnell in den Laden, kaufe mir die neuen Beatles oder die neuen Stones und 3 Stück jede Woche. Oder die kamen ja damals auch in relativ kurzer Folge, wenn ihr überlegt. Ich habe jetzt gerade, habe ich ja letztes Mal schon erwähnt, im Rahmen des 60-jährigen Bestehens der Stones Biografie von Bill Wyman über die Stones gelesen. Die brachten ja alle 6 Wochen eine neue Single raus. Mhm. Das ging ja damals ruckzuck und das konnte man sich, ich weiß gar nicht, wie viel Taschengeld ich damals die Woche kriegte. Das reichte jedenfalls nicht, um da auf dem Laufenden zu bleiben. Absolut unmöglich. Und da war das mit den 20 Pfennig in die Musikbox schon ziemlich toll. Und zu Hause hatte man es eben auch nicht, weil auch du hattest ja auch nicht die Möglichkeit, zwischen 10 Radiosendern zu wählen, wo überall deine Musik lief. Also ich weiß, bei den Öffentlich-Rechtlichen lief es meines Erachtens zu meiner Zeit gar nicht. Man hörte Radio Luxemburg.
Der Sender war doch Radio Luxemburg.
Und DFBS.
Und Radio Veronika auf Mittelwelle.
Und Radio Veronika, aber das, wenn du Glück hattest.
Ja. Das war ja dieser Piraten in Holland. Ne?
Ja. Ja, aber das können sich Menschen, junge Menschen ja heute gar nicht vorstellen, nee. dass man auf Musik warten musste, auf sein Lied. Und heute ist ja alles frei verfügbar. Ja. Ganzes
jederzeit, und immer und überall. Ja.
Und
ja, auch Altes und Neues, also ist ja alles verfügbar, ne, heute. Also mir fiel ein, wo du eben von erzählt hast, und das ist sofern interessant. Wir hatten komischerweise so ein Abspielgerät, ich glaube, da war aber unten ein Radio drin und oben, da kriegte man immer noch so leicht eingeflitscht, wenn man da dieses Ding auflegte. Mhm. Und meine Mutter hat, die haben Platten damals, so die 15, diese Schlagersachen, keine Ahnung was. Und die kamen, das weiß ich, mit dieser Lesemappe. Kennt ihr die, wo man immer so Illustrierte bestellen konnte?
Ja, genau.
Das ist dann jede Woche. Ja. Und der hatte auch immer aktuelle Singles. Meine Mutter war da immer, also aber nicht meine aktuellen, sondern ihre, ihre Songs. Aber das waren so die ersten, und mein erster Song war Connie Francis. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Ja. Ne? Das war jetzt 100 Jahre her, aber das war so die Musik, die dann da einen. Ja, und dann natürlich die Tonbandnummern da. Grundig, kann man ja ruhig mal sagen, das war ja eins der großen. Meine Schwestern, die haben dann Radio immer die Hitparade, samstags, glaube ich, war das immer, 14 Uhr oder so. Da wurde das aber auch noch nicht unbedingt mit eingesteckt, sondern mit Mikro aufgenommen.
Ja, ja,
dann hattest du da immer noch auch noch viele andere Geräusche drauf.
Ging die Tür auf.
Tür auf, aber du hattest natürlich.
Am besten war eine Decke drüber tun. Das war
mein
Ja, und der Tünnisse sprach natürlich immer rein. Ne? Man hat nie auslaufen lassen und dann hier, was ich von alle möglichen, aber da hattest du immer nur diese Mainstream.
Ja, aber wofür hat man das anders gemacht? Ich meine, da kommen wir ja zu, aus meiner Sicht zum Punkt, weil man mit Musik bestimmte Emotionen auch verbindet und das, was einem wichtig war. Und mir geht das heute immer noch so, wenn ich bestimmte Stücke höre, dann höre ich nicht nur das Stück, sondern dann kommen sofort, nicht sofort, aber häufig bestimmte Erinnerungen und auch Gefühle, die mit der damaligen Zeit oder Situation verbunden waren.
Ja, und umgekehrt. Ne? Also ich finde, dass ich habe ja auch viel mit Klienten gesprochen über Musik und die haben eben auch, ich meine, das kennen wir ja auch, dass sie eben in dem Moment in bestimmten Stimmungen auch bestimmte Musik
haben, ne,
dass sie die dann die rausholen.
Die entweder Stimmung verstärken können oder, oder schlechten Stimmungen vielleicht auch entgegenwirken können, also dass man damit variieren kann auch. Und das finde ich das Faszinierende an Musik. Das kannst du ja auch mit Klassik, dann ist jetzt nicht nur Popmusik, sondern
welche Musik, das ist auch unabhängig davon. Du erinnerst dich auch an die Gefühle, die kommen ja auch wieder zurück. Also ich kann mich verbinden mit bestimmten Musikstücken, ganz egal welcher Natur, jetzt Klassik, Jazz, sonst ganz bestimmte Emotionen. Also ich weiß jetzt nicht mehr, ich hatte kein Erweckungserlebnis, was Popmusik anging, aber ich weiß noch ganz genau, wie ich zum ersten Mal mit Klassik mich beschäftigen konnte. Ich habe das immer wieder mal versucht, so rein theoretisch, akademisch. Und irgendwann mal habe ich ein Stück von Caruso gehört, das hat mich direkt mitten ins Herz, ins Hirn, überall hingetroffen. Und danach konnte ich Klassik hören. Vorher konnte ich das nicht. Obwohl ich es versucht habe. Ich wollte es verstehen, ich wollte wissen, was dahinter steckt. Das ist mir aber da nicht gelungen. Und danach funktionierte das dann.
Man kann ja nochmal weiterdenken. Das ist ja auch in bestimmten Einrichtungen, wo man dann vielleicht mal als älterer Mensch irgendwann landet, ja auch damit gearbeitet wird. Ne? Also gerade mit Leuten, die jetzt auch da heute, also Handicaps im Alter kriegen, ja auch alte Musik hören. Und den Text dann teilweise komplett kennen.
Ja, ja. Ich kann ja an dieser Stelle schon sagen, ich habe meine Setliste, also man weiß ja bei Demenzerkrankten, wenn sie denn erkrankt sind, dass Lieder, die ihnen früher für sie früher von Bedeutung waren, dass die Erinnerungen auslösen und ihr Gedächtnis und vor allem die depressive Stimmung, die ja bei Alzheimer auch mit verbunden ist, reduzieren. Also das hat einen deutlich positiven Aspekt hat. Und ich habe meine Setliste, ich habe ab 1965 für jedes Jahr habe ich überlegt und geguckt, was für Lieder waren aktuell und was waren die Lieder, die mir gefallen haben. Ich habe bis heute für jedes Jahr ein Lied auf meiner Setliste und wenn ich mal später wirklich, ich hoffe, es wird nicht so weit kommen, aber mal krank werden sollte, dann können meine Kinder die Setliste mir auf einen Stick oder was auch immer ziehen und dann bitte ich darum, mir das vorzuspielen.
Okay.
Ja. Bist du so eine Schnittstelle, die
denkt, den Stick in den Kopf rein. Nein, aber mal ernst. Also das ist ja schon lange ein therapeutisches Mittel auch, was gebraucht wird. Also Musik, was Erinnerungen auslöst und Gefühle reguliert und so weiter.
Ja, und eben auch Erinnerungen, wie du schon sagst. Ne? Ja, ganz zu schweigen von den ersten Liebeserinnerungen. Ne? Das sind ja auch nochmal eine besondere Verknüpfung von solchen. Und bestimmter da, Musik.
Werden wir da jetzt ins Detail gehen, oder?
Natürlich nicht.
Ja, klar.
Wir sind da seriös, wir machen das natürlich.
Wo du sagst, also das bekannteste Lied in der Beziehung ist ja wahrscheinlich Je t'aime, ne, von Jane Birkin. Ja. Und wo du es gerade sagst, fällt mir ein, das war das erste Lied, wo ich auf einer Party, ich war wahrscheinlich 14 oder so, also die erste Teenie-Party, wo ich geschwurft habe. Ja, ja, das... Da war damals, muss man nachgucken, wann das Lied aufkam, aber das muss so in der Zeit gewesen sein. Und Schwofen war ja dann schon, naja, das war schon.
Schwofen? Sehr schon so, man muss erklären, was das ist, glaube ich.
Ja. Schwofen? Meinst du wirklich? Schwofen, also eng tanzen, eng umschlungen, langsam tanzen. Und
das uns, sich bei uns hieß das Klammerblues.
Annähernd.
Das hat schon mal gesagt.
Ich hatte ja einige ältere Geschwister, die immer schon dann auch Partys gemacht haben in der Wohnung bei uns zu Hause. Und da war immer irgendwie, da wurden auch bunte Lampen eingedreht, damit Atmosphäre aufkam. Ne?
Ja. Matratzen auf dem Boden.
Alles rausgeräumt, genau. Ne? Ja. Natürlich, klar. Und da war ja dann mein älterer Bruder, also so illegale Drogen hatten die nicht, glaube ich. Das war dann überwiegend die legalen Stoffe, die man dann nutzte. Aber der hörte ja so Sachen, das war so 60er-Musik, so Red River Rock oder so, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber so instrumental, ne? Oder das, also, aber da hatte ich irgendwie nie so einen Zugang zu, nur das kann mich da jetzt erinnern, wenn man darüber redet. Unsere Partys waren dann schon deutlich, die fanden dann auch nicht mehr in der Wohnung meiner Eltern statt. Also
die waren glücklich waren die, die im Partykeller hatten.
Genau,
ja. Also das war... Ich hatte leider keinen, aber
ich hatte auch keinen.
Und Partykeller mit möglichstem Fenster, einem Fluchtfenster, was nach hinten rausging, weil wenn dann doch die illegalen Stoffe genutzt wurden und die Eltern kamen runter, da mussten ein paar immer gleich abhauen. Ich erinnere mich noch gut daran.
Naja. Ja, wir werden heute nicht mehr so oft auf Partys eingeladen. Es gibt sicherlich auch Partys, auf welche, wo noch getanzt wird. Aber
ja, ich weiß nicht, wie die...
Ü 60 Partys gibt es ja nicht. Ich habe geguckt, das höchste ist, glaube ich, Ü 40 Partys.
Also ja, danach ist das mit dem Tanzen auch nicht mehr so, glaube ich, möglich.
Da kann man noch schwufen.
Vielleicht kann man noch schwufen oder Klammerblusen, aber.
Naja, aber nochmal, was mir eben da eingefallen ist mit Musik und Gefühl. Ich meine, man kriegt das ja heute mit in der Werbung, wie viele alte Songs in der Werbung heute genutzt werden. Also die ganzen alten Hits praktisch.
Alles
von Fats Domino, Bastons, alle sind in der Werbung mit drin. Und warum natürlich? Weil sie Gefühle auslösen, ansprechen und Positives sollen sie dann in der Regel natürlich vermitteln. Ne?
Mit viel Geld gekauft werden.
Ja. Also und was ja heute auch noch anders ist als früher, also heute läuft ja viel mehr über Videoclips. Ne? Wir haben früher nur die Musik gehört, wir haben uns auf das reine Hören. Das reichte eigentlich schon. Ne? Heute wird ja alles nochmal mit Bildern unterlegt und was natürlich nochmal eine ganz andere Wahrnehmung und Intensität und mit zur Folge hat.
Ach, das ist hier, ich gucke gerade hier auf diesen Zettel, das war der Mensch, der darüber geschrieben hat. Über die
ja, für alle, die sich mit dem Thema Gefühle, Musik und was sie auslösen im Positiven, da näher beschäftigen möchten. Es ist kein Witz, ein Professor Dr. Kölsch hat ein Buch geschrieben, Good Vibrations, was ich sehr empfehlen möchte, der genau darüber auch eben beschreibt, was gerade auch moderne Popmusik und andere, aber auch andere Musik eben für positive Wirkung haben kann.
Aber das ist nun mal, wie man von Musik auf alle möglichen Zeitgeisterscheinungen kommt. Was weiß ich, wenn man da, ich habe lange nicht mehr daran gedacht, an diese frühen musikalischen Erinnerungen. Ich meine mal, weil ganz abgesehen von der Mundorgel, die man ja auch in gewissen Kreisen gesungen hat, später und auch noch früher bei, bei den Pfadfindern oder wo auch immer man da sonst sich rumtrieb. Ne? Das war ja ganz anderer Mund. Das war ja so, was weiß ich, gut, ich glaube eigentlich ganz gute Volksmusik, so viele dieser Sachen. War ja jetzt kein Kitsch unbedingt, ne? Aber
was man daraus macht, kann Kitsch werden schnell. Ja, ja. Ne? Wobei ich auch gar nichts gegen Kitsch habe, wenn er gut ist. Es gibt auch guten Kitsch und schlechten Kitsch.
Naja, aber auch das ist ja so, dass das, also wenn ich jetzt hier in Köln das sehe, auch eine gewisse Renaissance hat hier, die dieses Zusammensingen mit Frau Höpko oder so. Oder so. Ich meine, das sind ja auch Sachen, die in den letzten Jahren wieder aufkommen. Mhm. Wo dann von Volksmusik über kölsche Musik bis hin zu Popmusik gemeinsam gesungen wird, ja, das jetzt auch nochmal wieder eine andere Ebene kriegt von diesem Medienmusik, sondern selber auch Musik machen.
Das Furchtbare bei der Volksmusik ist, dass das, was wir im Fernsehen als Volksmusik präsentiert bekommen, ja nichts mit den Volksliedern zu tun hat. In der Mundorgel standen ja eigentlich Volkslieder, eine Volksliedersammlung, die, was weiß ich was, auf die Wandervögel oder weiß der Henker ja, zurückgehen. Das ist ja was ganz anderes, was heute uns von den Medien als Volksmusik um die Ohren geschlagen wird, möchte ich mal sagen. Es ist ja alles ganz grauenhaft, um das mal vorsichtig zu formulieren. Aber gegen Volkslieder ist ja eigentlich nichts zu sagen. Also das
ja, vor allem aus anderen Ländern Volksmusik, die verpoppt wurde. Genau. Ja. Ne? Also Irland, England, ja, das gibt es einige Hits und Musik, die, wo es wirklich Volksmusik war, die eben ja auch in dem Weg gefunden hat, hier in Deutschland weniger. Ne?
Ja gut, bei uns ist das Völkische ja halt ein bisschen diskreditiert worden, um es mal vorsichtig zu formulieren, ist es zur Sau gemacht worden. Ja. Nur durch das Völkische wurde die Volksmusik diskreditiert. Also das, also deswegen ist der Begriff bei uns halt nicht so einfach zu verwenden. Ne? Das ist also Folklore, ja, aber Volksmusik, das Völkische im Deutschen, das ist leider
vorbelastet. Hat ja auch lange gedauert, bis Deutsche Popmusik, also starke Musik, aber
ja, klar.
Wann hat das angefangen? Lindenberg?
Lindenberg Ende der 60er.
Ja, also da
Ende der 60er, Anfang
war mit einer der ersten, das gab wahrscheinlich auch früher welche, aber so
der bekannteste. Es gab ja T.T. Herold, Peter Karls und so, das war ja auch schon, war zumindest Rock'n'Roll. Weg vom Schlager, nicht so ganz wild vielleicht wie Little Richard, aber immerhin ein Versuch in die Richtung zu gehen. Und Peter Kraus, finde ich, macht das heute auch immer noch ganz gut. Weiß ich,
der Mann
ist über 80, der macht immer noch eine Tournee.
Jetzt
noch,
über
finde ich großartig, ja, toll. Finde ich alles super.
Ja, das werden auch Peter Kraus zusammen mit den Rolling Stones. Oder als Vorgruppe von den Rolling Stones.
Altersmäßig gehen das auf jeden Fall hin.
Ich habe das richtig in Erinnerung. Du hast ja in Berlin gelebt. Bis wann?
Bis Anfang der 90er. Also von Mitte der 70er bis Anfang der 90er.
Ja, und damals war es ja in der Tat so, dass Berlin erstmal so der Mittelpunkt war für die, sagen wir mal, progressive Musik.
Da ist viel passiert. Ja. Ich habe da auch 1000 Bands gesehen, die damals hier alle gar nicht zu sehen gab. Also da war damals Mauerstadt, war ja noch, ich bin kurz nach dem Mauerfall da weg, da war ziemlich viel los, was Musik angeht. Da hat sich ziemlich viel entwickelt. Deswegen bin ich halt auf die Neubauten eingegangen letztes Mal, weil das war damals sowas, was ganz den Rahmen sprengendes war. Ne? Also die ganze Punkgeschichte und an der Spitze dessen die Neubauten, die gibt es ja heute auch immer noch.
Ja, vor allen Dingen sind da dann noch andere internationale Künstler, ne? David Bowie, Depeche Mode, die da praktisch groß geworden sind, mehr oder weniger. Also das war ja auch ein Zeichen, ne?
Ja.
Also nach über Deutschland hinaus.
Ja, da war der besondere Reiz aber auch, ne? Dieser Mauer.
Ja, nee, klar, das war in jeder Beziehung interessant, reizvoll, faszinierend. Ich habe einen Bekannten, der damals, dessen Band damals in dem Film mitgespielt hat, den ich gedreht habe, der hat seine Autobiografie geschrieben. Ich weiß gar nicht, wer, irgendjemand hat die mal gelesen und sagte, wenn man das Buch so liest, dann hat man das Gefühl, in Berlin ist es immer dunkel. Dann sagte mir dann, ja, es liegt daran, der steht immer erst so spät auf.
Habt ihr übrigens gelesen heute, und ich habe es auch schon auf Plakaten gesehen, gestern war Kraftwerk, vorgestern, Kraftwerk im Bonner,
in Bonn,
ne? Ein Auftritt nochmal. Ja. Wir haben sehr gute Kritik jetzt heute in der Stadtanzeige gekriegt. Ja, Kraftwerk. Das war ja auch wie eine, ich will nicht sagen Erweckung, aber nochmal so ein Quantensprung auch. Ja. Ne? Die Musik zum Beispiel konnte man auch auf Partys.
Ja, absolut.
Bestimmte Stücke konntest du dann schon auch jetzt keinen klassischen Disco-Fox, aber so Freestyle-mäßig kann man das schon gut auch drauf
tanzen. Cam, ich wurde darauf hingewiesen.
Monster-Movie oder sowas. Großartig. Ja, 20, 25 Minuten lang Kopfschütteln.
Ja. Und nicht aus Unverständnis, sondern aus rhythmischer Begeisterung. Aus rhythmischer
Leben, genau. Ich habe ja zeitweise auch in der Diskothek Musik aufgelegt in Großfeld. Also, und dann war auch eins meiner Lieblings, war die langen Stücke von Cam. Mhm.
Stimmt, so lange Stücke. War ja auch so eine Phase, ne? Wo so extrem lange Stücke, die ich dann in Radio Luxemburg immer, die dann immer weggeschnitten
wurde. Ja. Oder Big Floyd, jetzt machen wir in erster Linie, ne?
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Noch eine Sommerepisode im Podcast. Heute etwas kürzer, denn wer weiß schon, wie viele unserer Zuhörer sich die Zeit nehmen bzw. die Lust haben, Podcasts zu hören. Viele genießen vielleicht lieber die Tage im Freien, am Meer, im Gebirge, im Garten, auf Balkon oder Terrasse oder wo auch immer und lauschen den Geräuschen der Natur, statt sich am elektronischen Gerät der Übertragung hinzugeben. Ich mache es kurz. Heute geht es um Julie Cruz, Schauspielerin und Sängerin. Zum ersten Mal hörte ich von ihr den Song Mysteries of Love aus David Lynchs Film Blue Velvet. Lynch wollte angeblich für seinen Film den Track Songs to the Siren von This Mortal Coil verwenden. Da aber die Rechte an diesem Stück so teuer waren, bat er seinen Freund Angelo Badalamenti, ein ähnliches Stück zu komponieren. Als Sängerin schlug Badalamenti Julie Cruz vor, die er aus der Arbeit am Theater kannte. Bis dato hatte Julie Cruz allerdings weniger ätherisch gesungen. So hatte sie beispielsweise in einer Off-Broadway-Musical-Produktion Janis Joplin gespielt. Für Mysteries of Love entfernte sich Julie Cruz stimmlich allerdings völlig von Janis Joplins rauem Bluesgesang. Wie gesagt, ätherisch war das Wort, das damals in den Kritiken zum Film und zum Album Floating into the Night benutzt wurde. Der Song Falling wurde in der Instrumentalversion Theme-Song der Serie, aber hier kommt die Version gesungen von Julie Cruz. Songs von Floating in the Night fanden auch Eingang in David Lynchs Serie Twin Peaks, in der Julie Cruz in der Rolle der Sängerin im Roadhouse mitspielte. Der Track Floating wurde später mit einem Grammy ausgezeichnet. In den 90er Jahren veröffentlichte Julie Cruz das Album The Voice of Love, ebenfalls eine Zusammenarbeit mit Lynch und Badalamenti. Sie arbeitete auch immer wieder am Theater, unter anderem in Radiant Baby, einem Stück über den Graffiti-Künstler Keith Haring. Ein bisschen wilder und weniger ätherisch wurde es dann, als sie mit den B-52s auf Tour ging, um Cindy Wilson zu vertreten, die aus familiären Gründen eine einjährige Auszeit genommen hatte. Julie Cruz veröffentlichte in den 2000er Jahren die Alben The Art of Being a Girl und My Secret Life, beide von Jazz und Trip-Hop beeinflusst. Auch in der dritten Staffel von Twin Peaks spielte sie wieder mit. Ich habe nie zu den Fans von Twin Peaks gehört, aber die Kinofilme von David Lynch gehören für mich zu den faszinierendsten Werken der Filmgeschichte, weil er nicht so sehr Geschichten erzählt, das natürlich auch, sondern immer sehr nah an der psychischen Befindlichkeit seiner Charaktere bleibt. Er beschreibt das Unbewusste, Verdrängte, erzählt es aber nicht, sondern stellt es dar, zeigt Seelenzustände. Aber davon gibt es vielleicht ein andermal mehr, denn Lynch selbst hat auch Musik gemacht und veröffentlicht. In den letzten Jahren hatte sich Julie Cruz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie litt an der Autoimmunkrankheit Lupus und zunehmend unter Depressionen. Am 9. Juni dieses Jahres nahm sich Julie Cruz das Leben. Ihr Ehemann, der Autor Edward Grinnan, veröffentlichte auf Facebook: "She left this realm on her own terms. No regrets, she's at peace." Sie hat dieses Reich zu ihren eigenen Bedingungen verlassen. Kein Bedauern, sie hat Frieden gefunden. Ich entlasse euch in die Sommernacht mit Into the Night von Julie Cruz.
Ja, liebe Leute, ich hatte euch ja versprochen oder darüber gesprochen, dass ich in dieser Podcast-Episode zwei Büchlein vorstellen will. Ich werde über eins etwas ausführlicher reden, das andere nur erwähnen, weil ich das dann in der nächsten Folge etwas ausführlicher besprechen werde. Vor einigen Monaten traf ich auf einer Veranstaltung, über die ich auch im Podcast in einer Episode berichtet habe, 100 Jahre oder 120 Jahre Gesundheitsamt in psychiatrischer Dienst in Köln. Ich traf dort, wie es oft ist, auf solchen Veranstaltungen Vertreterin des Psychiatrieverlags, in dem Fall Karin Koch, die mir schon damals sagte: "Ja gut, höre ihren Podcast auch hin und wieder", was mich immer so ein bisschen nervös macht, wenn ich merke, wer möglicherweise alles zuhört. Und sie sagte mir: "Naja, es gibt offenbar auch noch andere, die sich mit Zeitgeschichte, Psychiatrie beschäftigen, also Zeitzeugen, die das aufschreiben, was sie erinnern und es sortieren." Und erzählte davon, dass Ralf Seidel dabei ist, ein Buch zu machen, wo es eben auch um die letzten 50 Jahre deutscher Psychiatrie geht. Es war dann so, dass ich vor 2-3 Wochen Post vom Psychiatrieverlag bekam und mir dieses Büchlein zur Verfügung gestellt wurde. Schon verbunden mit der Bitte, vielleicht auch mal in einer der nächsten Folgen auf den Inhalt einzugehen, was ich natürlich super gerne mache, weil das passt hervorragend ins Thema. Und ja, das werde ich heute machen. Ja, das Buch heißt Nachdenken hilft, Seidels Reise durch die Psychiatrie. Erschienen im Psychiatrieverlag. Es ist ein Buch, was mich auch vom Format her sehr anspricht, weil es in einer Interviewform gegossen ist. Das heißt, es hat eine Reihe von Gesprächen stattgefunden zwischen Ralf Seidel eben, Felicitas Söhner und Thomas Becker. Felicitas Söhner ist Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und Professor Thomas Becker war von 2002 bis April 2022 ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 2 der Universität Ulm am Bezirkskrankenhaus Günzburg und hat seit Mai 2022 eine Seniorprofessur an der Universität Leipzig. Das sind also die beiden, die Ralf Seidel im Gespräch interviewen, was auch sehr spannend ist, wie ich finde ich. Ich habe da natürlich auch einen besonderen Zugang. Das ist alles aufgenommen worden. Leider sind diese Interviews, diese Audiodateien nicht öffentlich zugänglich oder noch nicht öffentlich zugänglich, weil ich das ein wundervolles Format finde, wenn man jemanden, der über Zeitgeschichte, in dem Fall Psychiatrie, spricht, tatsächlich hört. Wenngleich das Buch auch gut aufgemacht ist, unter verschiedenen Überschriften werden diese Gespräche geführt. Aber es ist halt doch ein bisschen was anderes, wenn man diese dann aufgeschriebenen Gespräche, Interviews liest. Es ist sehr schön, dass der Psychiatrieverlag zwei kurze Ausschnitte als YouTube-Video eingestellt hat und man dort auch nachhören kann, was gesagt wurde und wie die Stimme klingt. Und das macht einfach nochmal eine Menge an Informationen und an Wahrnehmung aus, wenn man Ralf Seidel da wirklich persönlich zuhören kann. Ich werde ein paar kleine Ausschnitte aus diesen Audiodateien hier auch senden. Aber das Buch ist natürlich in erster Linie ein Buch und ein Buch wird gelesen. Zu dem Herausgeber ist vielleicht noch zu sagen, Professor Dr. Heiner Fangerau ist Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Und er sagt in seinem Vorwort, wo ich ganz kurz nur daraus zitieren möchte: In der Zeitgeschichte gilt das nur halb scherzhaft gemeinte Wort, dass Zeitzeugen die Opponenten des Historikers seien. Anders als die meist jüngeren Historiker waren sie dabei und verfügen über die Autorität des Selbstgesehenen. Nicht immer finden sie sich in der dargestellten Zeitgeschichte wieder, weshalb sie der Historiographie widersprechen, mit Deutungen nicht einverstanden sind und vieles besser wissen. Historikern wiederum gilt das Erinnern der Zeitzeugen oft als unzuverlässig, interessensgeleitet und selektiv. Gleichzeitig allerdings gehören Zeitzeugen ihr Erzählen und ihr Erleben zu den Markierungspunkten dessen, was die Zeitgeschichte eigentlich ist und ausmacht. Und weiter sagt er, wir möchten mit dieser neuen Reihe dieses Buchs genauso beschriebenen störrischen Zeitzeugen der Psychiatriegeschichte einen Raum geben und über ihr Erzählen zum einen eine bestimmte Erinnerung wiedergeben, zum anderen eine bleibende Quelle schaffen, die es ermöglicht, Zeitzeugenschaft zu bewahren und immer wieder abzurufen und in neue Fragestellungen und Narrative der Zeitgeschichte zu integrieren. Heiner Fangerau stellt jedenfalls in Aussicht, dass dieser Band sich fortsetzen möge, eben mit weiteren Interviewpartnern, Stimmen von Psychiatrieerfahrenen sein können und erfahrbar machen. Das könnte dann doch sehr interessant werden. Nun aber zum Inhalt. Vorweg zum Zeitzeugen. Dr. Ralf Seidel war von 1984 bis 2006 ärztlicher Direktor der damaligen Landesklinik Mönchengladbach. heute LVR-Klinik Mönchengladbach und von 1980 bis 2016 Redaktionsmitglied der Sozialpsychiatrischen Information. Geboren ist er 1941 in Dresden und hat dann im weiteren Verlauf seiner Karriere in verschiedenen Stationen, Vereinen, Verbänden, Fachgesellschaften gewirkt. Ein Kapitel im Buch ist auch die Beziehung Deutschland-Polen. Weitere biografische Aspekte und Stationen seines Lebens lassen sich da im Buch auch unter dem Kapitel Biografische Skizze nachlesen. Er hat dann, das ist das Gespräch oder die Gespräche unter bestimmten Überschriften erfolgt, das sagte ich ja bereits. Es betrifft einmal ein Kapitel die Medizinische Hochschule Hannover, Brennglas der Psychiatrieentwicklung. Dort ist er dann mit Erich Wolf und Karl-Peter Kiska, aber auch mit Manfred Bauer zusammengekommen. Das ist so ein bisschen exemplarisch wie in allen Stationen so innerhalb der Psychiatrie, in der sich Ralf Seidel bewegt. Es sind natürlich immer bestimmte Menschen, bestimmte Kollegen, meistens ärztliche Kollegen und Kolleginnen, die eine prägende Rolle gespielt haben. Er beschreibt das in den einzelnen Kapiteln sehr gut und sehr anschaulich. Und es ist auch in manchen Kapiteln wirklich so klar, wie sehr man in der Zeit, das war ja noch wirklich Anfang der 70er, fast Ende der 60er Jahre noch, man sich innerhalb der Medizin so gut wie überhaupt nicht mit Holocaust und mit der Rolle der Medizin und der Ärzte und Ärztinnen innerhalb des Nazi-Regimes beschäftigt hat. Und er beschreibt auch, dass Klaus Dörner natürlich schon sehr früh einen Aufsatz geschrieben hat über dieses Thema, aber im Großen und Ganzen, meint Ralf Seidel, war es in den Anfängen in der Medizin, weder in der Allgemeinmedizin noch in der Psychiatrie, auch nur annähernd ein Thema, sich mit der eigenen Geschichte innerhalb der Euthanasie zu beschäftigen. Hier mal ein kleiner Ausschnitt dazu von ihm selbst.
Ja, und die Euthanasie. Also wie gesagt, das war auch damals in der Uni, also das war kein Thema gewesen. Natürlich, es gab schon die Veröffentlichung von Klaus Dörner in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte, aber das haben wir als Mediziner nicht wahrgenommen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass in meinem Studium darüber irgendwo ein Wort gefallen wäre. Und bei Leibrand war das, habe ich aber natürlich erst später, ist mir erst später bewusst worden, war ja das auch eine sehr komplizierte Geschichte. Also seinen Zugang zu diesem Thema oder seine Auseinandersetzung mit dem Thema. Also wie gesagt, in dieser Zeit, dieses Thema spielte keine Rolle.
Ich greife jetzt mal eine weitere Überschrift einer Interviewpassage raus. Da geht es um den Doktorvater von Ralf Seidel, Werner Leibbrand, Medizingeschichte und Psychiatrie im Nationalsozialismus. Das hat mich sehr beeindruckt beim Lesen. Oder ein weiteres Kapitel dieser Interviewreihe ist das Thema deutsch-polnische Beziehungen und Psychiatrie. Da hatte Ralf Seidel sich ja auch besonders engagiert und beschreibt auch die aus der deutschen Geschichte nicht herauszunehmende Beziehung zwischen Deutschland und Polen. Auch hier ein kleiner Ausschnitt aus einem Interview-Mitschnitt.
Aber natürlich hat Holocaust war immer am Anfang ganz im Hintergrund und hat alles mitbestimmt. Und wir waren als Deutsche in Polen. Ich weiß, Klaus Dörner wollte am Anfang gar nicht mitkommen, weil er sagt, ich pack das nicht.
als Deutscher dahin zu gehen. Und dann hat eben dieser Bogusch, dieser, von dem ich sage, der Chirurg, hat gesagt, also ich habe da großen Respekt vor Ihnen, Herr Dörner, nur bitte bedenken Sie, ich bin jetzt in dem und dem Alter, in dem ich jetzt bin, mit 80. Und er hat gesagt, ich würde Sie gerne noch mal in Polen sehen. Und dann ist im letzten Moment Klaus Dörner noch hinterhergekommen. Also das, so war der Anfang. Also das ging eigentlich immer um die Frage Euthanasie auf der einen Seite und Holocaust dann natürlich auf der anderen Seite.
Ein sehr spannendes Kapitel ist auch das Jüdische, Karl Valentin, Bert Brecht und Bayern. Ralf Seidels Mutter stammte aus einer bürgerlichen Münchner Familie. Ihr Vater war Jude und sein Wunsch war, dass seine Kinder jüdisch erzogen würden. Als der Großvater starb, wurde seine Mutter im Alter von 14 Jahren getauft. So heißt es in der biografischen Skizze. In dem Kapitel Das Jüdische, Karl Valentin, Bert Brecht und Bayern, fragt Felicitas Söhner: Ralf, du hast dich in mehreren Gesprächen auf den Einfluss des Judentums auf dein Leben und dein Wirken bezogen. In welchem Bezug stehst du zu diesen jüdischen Wurzeln und war das Gewahrwerden dieses Bezugs und auch dieser Einfluss in deinen Lebensabschnitten immer gleich groß? Das war es ganz bestimmt nicht, antwortet Seidel. Das ist wirklich ganz verschieden gewesen. Auch furchtbar kompliziert, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich meine, richtig erfahren habe ich von diesen jüdischen Wurzeln ganz einfach und klar. Ich war 17 Jahre alt, 1958, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Da kamen ganz einfache Leute zu uns in München zu Besuch und meine Mutter hat sie erstaunlich freundlich behandelt, weil sie sonst ein bisschen zurückhaltend war, besonders wenn Leute sächsisch gesprochen haben. Und die setzten sich hin und erzählten davon, dass meine Mutter bei denen versteckt war. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich hatte allerdings schon immer eine Ahnung, dass irgendwas bei meiner Mutter anders war. Als jüdische Leute in unser Haus gezogen sind und eigentlich von allen isoliert waren, das war ein großes Mehrfamilienhaus, 4 Stockwerke, 3 Parteien. Meine Mutter hatte als einzige zu denen Kontakt und solche Dinge. Ein Gefühl war da, dass da was anders ist. Aber in dem Moment war es klar. Das war der Anfang. Aber man muss eben sehen, und deswegen ist die Frage sehr berechtigt, in den 50er Jahren hatte man das Thema Judentum in jeder Weise gemieden. Und Juden und jüdisch sein, das war ein Makel. Das hat man möglichst nicht erkennen lassen, wenn es ging. Es war nichts, wo ich mich öffentlicher oder mit Freunden besprochen hätte. Ganz im Gegenteil. Es kam dazu damals dieses absolute Nichtwissen über das, was mit den Verwandten und so weiter geschehen ist. Wir haben schon erfahren, dass Verwandte nicht zurückgekommen sind. Aber wo sie gelandet waren, dazu wusste man gar nichts. Was heißt man? Ich auch. Ich bin da auch nicht dran gegangen. Das war so etwas völlig Unbestimmtes, Unklares, was aber irgendwie immer in mir schon so gewurschtelt hat. Also was mich immer bewegt hat. Dann kam dazu, dass meine Mutter damals auch einen Entschädigungsantrag gestellt hat. Und das war, aber da war ich eigentlich wenig mitbeteiligt in dieser Geschichte. Und weiter in diesem Kapitel fragt Felicitas Söhner: Blicken wir auf Karl Valentin, den bayerischen Komiker, der ja auch bekannt war für seinen Sprachwitz, aber auch für seinen Sprachanarchismus. Dazu wollten wir mal fragen, inwieweit beeinflusste das auch dein Denken und Arbeiten in der Psychiatrie? Ralf Seidel: Ich bin auf Valentin nicht gestoßen, weil ich Psychiater werden wollte oder als Psychiater, sondern Valentin war irgendwie in meinem Münchner Leben damals einfach da. Ich bin ja in München aufgewachsen, irgendwann kam der ins Leben rein und ist da irgendwie drin geblieben. Aber ich habe ihn natürlich immer ganz verschieden gesehen. Als Jugendlicher oder als Kind oder als großes Kind, sagen wir mal, da war er halt lustig irgendwie. Wenn da der Buchbinder Wanninger oder wenn der da irgendwie nach Hause kommt und seinen Schlüssel sucht und einen Zettel findet, der in Spiegelschrift geschrieben ist, dann muss er ihn vor dem Spiegel halten, damit er weiterkommt. Das war alles erst mal lustig. und weiter. Heute würde ich schon sagen, der Valentin, der war schon bayerisch. Aber eigentlich war er nicht so wesentlich bayerisch, außer mit der Sprache natürlich. Da gibt es ja gar keine Frage. Aber er war irgendwie, glaube ich, einfach ein zwar nicht verrückter, aber ein ganz zerbrechlicher, hypochondrischer, paranoider, nicht im klinischen Sinne, sondern im Sinne des Erscheinens, jemand, der überall etwas vermutet hat, an jeder Ecke und Stelle. Der war einfach so. Der war eben auch mit der Sprache so, dass er immer wieder was in der Sprache entdecken konnte, aber ich glaube eben nicht in dieser intellektuellen Art, wie ein Beckett oder Joyce. In dem letzten Kapitel, Ralf Seidel als ärztlicher Direktor der Landesklinik Mönchengladbach, wird nochmal sehr anschaulich dargestellt und von Ralf Seidel erzählt, welche Dynamik in einer Klinik dieser Größenordnung, ja, welche Dynamik da auch politischer Natur, welche unterschiedlichen politischen Positionen halt in so einem Betrieb, wie das nun eine Klinik ja auch mal ist, gerade da, wo sich auch Gewerkschaften engagieren, welche Auswirkungen das auch hat, selbst auf Stellenbesetzungen und diese ganze Debatte um DKP-Zugehörigkeiten, die werden da ganz schön eingefangen in diesem Kapitel. Und auch der Umstand, dass eben ja oft kleine Fortschritte im klinischen Alltag sehr nah auch am Scheitern sind und nicht ganz so einfach durchzusetzen sind. Ja, dass auch so Feste und andere Begegnungen als die der im Behandlungsalltag, dass die eben sehr wichtig sind und waren zu der Zeit. Hier nochmal Ralf Seidel.
Was wir auch gemacht haben, was mir sehr, sehr wichtig war und wo ich auch ein bisschen fast stolz drauf bin, wir sind bestimmt 10-mal gemischt, Patienten von Warschau und Patienten von Gladbach zusammen in Urlaub gefahren. Am Anfang haben wir das immer über unseren Sozialdezernat der Stadt für beide Seiten finanziert. Das ging nachher nicht mehr so einfach, aber es lag auch am Dezernenten natürlich und so Spielräume zu öffnen. Also solche Sachen, die ganz banal praktisch waren, haben am Anfang auch eine große Rolle gespielt. Das ist die eine Seite, dieses große Thema Holocaust und Euthanasie, und auf der anderen Seite aber schon auch ganz praktische Dinge. Das ging so bis, ich weiß es nicht, so bis 2005 oder so. Irgendwann ist es abgeflacht.
Heute würde ich sagen, erscheint mir das manchmal, ich denke da gerade an so eine Begebenheit, die ich selber gerade mal vor ein paar Jahren noch erlebt habe. Heute scheint mir in so einem Klinikbetrieb dieser, sozialpsychiatrische Anteil im Sinne von, dass man auch miteinander feiert, wenn man auch auf der anderen Seite behandelt wird, dass das irgendwie nicht gut zusammenpasst. Aber damals waren das doch sehr stimmige Vorgehensweisen. Jedenfalls wird das gut in diesem Kapitel eingefangen. Ja, ich bin jetzt nicht der begnadete Buchbesprecher, wie ich so merke, aber ich habe gerne auf dieses Buch nochmal mit dem Titel Nachdenken hilft, Seidels Reise durch die Psychiatrie. Ich habe da gerne darauf hingewiesen, weil ich finde, es liest sich gut und ist sehr, sehr breit aufgestellt, was so Zeitgeschichte auch jenseits der Psychiatrie, also in wie Psychiatrie eingebettet ist, in philosophische Betrachtungsweisen, aber auch in politische und kulturelle. Das hat mir gut gefallen, dass das einfach eine gute Einbettung des Themas Psychiatrie der letzten 50 Jahre ist. Ja, ich kann da nur Spaß wünschen, wer das lesen möchte. Ich finde es sehr empfehlenswert und möchte nochmal wiederholen, dass ich die Idee gut finde, die ja tatsächlich auch in Audioformaten aufgenommenen Interviews, dass man die vielleicht doch noch in einem größeren Umfang zugänglich macht, weil ich finde, wie gesagt, die Wahrnehmung und das, was man so an Tönen und an Stimmungen mitbekommt, ist beim gesprochenen Wort doch noch mal was anderes als beim Lesen. Naja, vielleicht wird da ja noch was draus. Okay, das war jetzt erstmal das Büchlein heute. Ich werde dann beim nächsten Mal, Moment, ein weiteres kleines Büchlein vorstellen, was auch gerade frisch erschienen ist im Psychiatrieverlag. Der Titel ist Aufbruch in der Psychiatrie, Erinnerungen 1960 bis 2020. Ja, und niemand anders als Maria Rave Schwank hat dieses Buch geschrieben und erinnert sich da an viele Begegnungen. Und was ich schon soweit ganz interessant fand, dass sie wirklich die erste ärztliche Direktorin in einem psychiatrischen Krankenhaus war, also die erste weibliche. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Ich werde dann noch ein wenig darüber berichten beim nächsten Mal und hoffe vielleicht noch ein bisschen zu üben, was so Buchbesprechung angeht. Aber da bin ich auch ganz zuversichtlich, dass mir das gelingen wird. Erstmal wünsche ich allen viel Spaß beim Zuhören, aber auch eine gute Zeit. Der Sommer geht vielleicht zu Ende, hoffentlich mit viel Regen, den wir alle irgendwie brauchen, und hoffentlich auch bald mit mehr Frieden, den wir auch alle brauchen. Macht's gut, bis bald. Am 7. Oktober wird die nächste reguläre Episode sein, die dann auch wieder alle 14 Tage stattfindet. Adieu, tschüss.